beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.
Ja, und heute sind wir zu dritt. Und zwar im Gespräch, ich selbst, Daniel Fuhrhopp, mit Luisa Ruppelato. Hallo.
Hallo.
Und Caroline Thaler.
Hallo.
Oder auch Line.
Genau. Ja.
Und alle beide von Architects for Future.
Genau.
Ja, also Fridays for Future, Scientists for Future, was gibt's noch?
Artists for Future, Parents for Future, alles Mögliche mittlerweile.
Viel, Foresters for Future, alles Mögliche.
Economists, glaube ich. Also mittlerweile ist das übergesprungen auf alle möglichen Kategorien.
Ja, Wahnsinn. Und ihr seid, wie soll man sagen, die Mitgründerinnen, ne? So kann man genau das sagen, oder?
Ja.
Von Architects for Future. Und das ist gegründet worden wann? Wann war das, diese formelle Gründung?
Ja. Am 19. Juni 2019, also vor ein paar Monaten, noch gar nicht lange her.
Wow, okay, also dann würde ich doch sagen, vielleicht erst beschreibt ihr einmal, wer ist, die zwei Personen wissen wir schon, aber wer ist erstmal Architects for Future? Fangen wir mit dem Wer an.
Vielleicht kann man sagen, also wir haben das initiiert zu dritt. Wir waren drei Studenten aus Aachen von der RWTH und sind seitdem sehr viel größer geworden. Und seitdem haben wir einfach viele Leute gefunden, die sich aktiv mit uns beteiligen wollen. Und seitdem sind wir eine aktive Gruppe von, sagen wir mal, 20 Leuten und haben ganz viel Unterstützung gefunden. Ich kann die genauen Zahlen gerade nicht, aber ich würde schätzen 500.
500 war vor einem Monat, also müssen es mittlerweile mehr sein.
Also vielleicht so 700 Leute.
Wenn das jetzt ausgestrahlt wird, dieses Gespräch, das wir hier aufzeichnen.
Und so ein dann, Chaos. Ja. Genau, also mittlerweile haben ganz viele Leute, sagen wir mal 600 Leute, unser Statement unterzeichnet und sagen also, dass das war, wofür wir stehen, stimmt und dass sie das unterstützen und genauso sehen. Und deshalb sind wir mittlerweile eine relativ große Gruppe, die dann immer weiter und weiter wächst.
Ja, wir werden natürlich also auch auf dem Blog, wo man diesen Podcast hören kann, da gibt es natürlich auch die Links dann. Und dann gibt es inzwischen Facebook-Seite und Twitter und Instagram. Und ihr seid ja überall vertreten, mein lieber Scholli. Und findet man auch sehr leicht inzwischen.
Das ist auch das Tolle. Also, dass man zum Beispiel, ich habe überhaupt keine Ahnung von Instagram und Twitter und so. Und dann melden sich Leute bei uns so von wegen, ihr habt ja noch gar keinen Twitter-Auftritt. Ich kann den für euch machen. Ich finde eure Forderungen total klasse und ich würde die gerne unterstützen. Und man ist so, ja, cool, kannst du gerne machen, total gerne. Also so, es ist einfach schön, wie die Leute dann so sich finden und sich zusammenschließen.
Ja, wenn man jetzt sagt, zusammenschließen wofür, dann klar, der Name legt natürlich nahe, dass es irgendwie auch um eine Nähe zu Fridays for Future geht. Klammer auf, Zwischenfrage, gab es da direkte Kontakte auch?
Nicht wirklich, nein. Also
ja, doch, also es kam immer wieder, zum Beispiel beim Klimastreik gab es ja eine zusammenhängende Gruppe, wo sich alle, die den Klimastreik unterstützen, zusammentun. Und es gab auch von in München, die haben direkte Kontakte mit Fridays for Future.
Aber bei der
Initiierung nicht, nee. Aber es, also so alle For Future-Bewegungen haben so ein Netzwerk unter sich.
Future for Future, dann die Vernetzung der, okay. Gut, Klammer zu, also da gibt es eine inhaltliche Beziehung natürlich und diese inhaltliche Beziehung, du hast das jetzt schon erwähnt, um das vielleicht ein bisschen plastisch zu machen. Ich habe das verstanden so ein bisschen vielleicht als der kleinste gemeinsame Nenner von allen, wo jetzt die Personen unterschrieben haben, 7 Forderungen. Forderungen, ne? Oder wie nennt ihr das? Nennt ihr das Forderungen? Ja, 7 Forderungen. Und ich würde sagen, da gehen wir einfach mal rein. Und Luisa, was ist eine dieser Forderungen? Wie fängt es an?
Ja, eine der Forderungen ist zum Beispiel hinterfragt abrisskritisch, weil es einfach total häufig passiert, dass bei einem neuen Bauvorhaben erstmal das bestehende Gebäude abgerissen wird und dann wird da irgendwie ein toller neuer Wohnungsbau hingesetzt, weil gesagt wird, das Umbauen wäre ja viel zu teuer. Und außerdem gibt es Schadstoffe und das, also klar, vielleicht gibt es Schadstoffe, aber die Schadstoffe müssen so oder so zuerst entfernt werden und erst dann kann man das Gebäude abreißen. Deshalb sind diese Kosten, als den Umbaukosten zuzuschlagen, eigentlich totaler Quatsch. Also da sieht man auch mal, wie bizarr irgendwie die Welt der Architekten ist, weil es sind solche Sachen sind halt andauernd, dass man irgendwie so dann sowas hintenrum erfährt und sich denkt, naja, und darauf ist das ganze System aufgestellt, das nicht umgebaut wird. Es gibt keine Umbauordnung, es ist total schwierig, einen Umbau irgendwie genehmigt zu bekommen. Und ja, und deshalb wird einfach abgerissen und stumpf neu gebaut. Toll, weil das können wir schon.
Grundsätzlich geht das ja über in unsere ganze Gesellschaft. Wir kaufen, also die allermeisten Leute kaufen neue Klamotten ein oder ein und statt Secondhand-Sachen zu kaufen. Also ich glaube, wir leben in so einer krassen Wegwerfgesellschaft, wo erstmal alles neu, neue Computer, neue Handys, neue Klamotten, neue Schuhe angeschafft werden, statt alte zu benutzen, die immer noch genauso gut funktionieren. Und Architektur ist da ganz genauso. Die Bauwelt funktioniert ebenso.
Jetzt habe ich, wenn ich selber darüber spreche, also schon seit dem ersten Buch seit Verbietet das Bauen und dann so sage, ja, wir sollten nicht so viel abreißen, dann kommt ganz schnell immer irgendjemand und sagt, ja, aber es gibt ja auch Häuser, wo das einfach überhaupt keinen Sinn mehr macht und die ja, wirklich klar. So verschrottet sind und da geht's doch nicht anders.
Klar gibt es diese Gebäude, da ist das dann vielleicht auch okay, aber es gibt halt auch ganz viele andere Gebäude, wo es nicht der Fall ist. Also das ist halt das Schwierige, das finde ich auch ehrlich gesagt schwierig in total vielen Bereichen, dass halt dann auf einmal die total utopisch tolle Lösung von einem verlangt wird und jetzt auch von uns, wo wir quasi mutig waren und rausgetreten sind und gesagt haben, uns stinkt, wie gerade gebaut wird, wir wollen, dass sich was ändert. Also so ganz klassisch For Future Bewegung, wir sagen erstmal, es stinkt uns, wie es gerade ist. Und dann wird auf einmal von uns verlangt, dass wir wissen, wie jetzt die neue Lösung ist. Genauso wie das von den SchülerInnen verlangt wurde. Also so, wo man auch so denkt, so sag mal, habt ihr sie denn noch alle?
Ja, gut, also das ist, glaube ich, ein Phänomen. In dem Moment, wenn man an die Öffentlichkeit tritt, kann ich auch was von sagen. In dem Moment wird natürlich die Lösung verlangt. Und ich glaube, das Extremste ist, wenn man in die Politik geht. Ne? Weil das so ist, wenn jemand beschließt, sich politisch zu engagieren, in der Sekunde wird verlangt, Antworten auf alle Fragen sofort geben zu können. Ja. Während eine Sekunde vorher war man ja noch kritisch und hat gesagt, ey, ihr Politiker, ihr seid total schuld an allem. Und dann kam man, genau, die sind alle schuld. Und wenn man sagt, ich bin jetzt selber Politiker, dann heißt es wie? Ja, dann sag jetzt aber mal, ne? Wie soll das alles gehen? Also das ist ganz normal. Ey, ihr habt protestiert, ihr werdet ja wohl die Lösung haben, oder nicht?
Aber ich glaube, das ist die große Schwierigkeit vielleicht auch in unserer Gesellschaft, dass man vielleicht auch akzeptieren muss, dass einfach ein kleines bisschen besser ist halt auch schon besser. Also, dass wenn halt ein Abriss vermieden wird, ist es auch schon besser. Ja, dass gut, wenn jetzt, ich in der Architektur einmal eine gesundere Materialien verwende, was eine andere Forderung von uns ist, einfach einen Teppich verwende, der nicht giftige Stoffe ausstößt in dem Bürogebäude, wo die Leute 8 Stunden am Tag sitzen, dann ist es auch schon richtig gut für die Gesundheit dieser Leute. Also so, dass man sich davon löst, dass man total die perfekte Lösung auf der Hand haben muss, aber dass man in jedem Schritt, den man irgendwie macht, überlegt, habe ich eine bessere Lösung, weiß ich eine bessere Lösung, kann ich wen fragen? Und so, dass man so einfach so in diesen Diskurs kommt, ist, glaube ich, total wichtig.
Wenn ihr habt, was mir gefällt, ist, ihr habt ja nicht gesagt, nicht abreißen, obwohl, sagen wir mal, verbietet den Abriss, hätte ich ja auch mein Buch nennen können, findet man auch viele Freunde. Aber das heißt ja, hinterfragt Abriss kritisch. Mhm. Und das ist ja wieder was anderes. Und also was ist denn eigentlich für euch das Entscheidende zu sagen, ja, Abriss, man sollte nicht oder nicht zu viel abreißen. Also was wäre das Kernargument eigentlich für diese Forderung?
Ja, dass es graue Energie ist, die schon Bestand hat. Und dass ich die abreiße und durch neue Materialien ersetze, die wieder einen Energieverbrauch haben. Und also so, ich habe ja schon Materialien an Ort und Stelle, die ich einfach zerstöre und wegmache.
Im Grunde geht es um den Rohbau. Also so. Weil im Rohbau steckt einfach die meiste Energie. Also wenn man sich zum Beispiel die 60er, 70er Jahre Architektur anschaut, also die ganzen Bürogebäude, die ja derzeit zu großen Teilen abgerissen werden, ist da ja ganz viel Beton drin. Und wenn man diese Betongebäude erstmal entkernt und dann da zum Beispiel eine neue Fassade anbringt, die Räume neu aufteilt, also den ganzen Grundriss ändert, aber den Rohbau behält, kann man einfach wahnsinnig viele Ressourcen und Energie einsparen. Und genau das ist das, wo man Abriss hinterfragen sollte, ob das nicht auch mit dem Rohbau so schon funktioniert.
Ja, vor allem bei Beton ist ein total gutes Stichwort, weil Beton sollte man eh immer total kritisch hinterfragen, weil einfach Zement in der Herstellung, den ich brauche für Beton. Zement trägt weltweit zu 7% des CO2-Ausstoßes bei. Also von allem CO2-Ausstoß, den wir so haben auf der Welt, sind 7% allein für Zement, weil es einfach eine dämliche chemische Reaktion ist. Also so, man kann es nicht mal vermeiden. Und so, wo jetzt die Zementindustrie wohl auch schon dran ist, irgendwie zu entwickeln, wie man das besser hinkriegen kann. Also so, das merkt man halt auch, wenn man sich in dieses Feld reinbegibt, dass überall auch schon Lösungen entwickelt werden. Also das ist, glaube ich, auch einfach, es wäre eine Entscheidung zu sagen, wir wollen diese Lösungen, weil die gibt es überall schon und die liegen überall wahrscheinlich auch schon in den Schubladen rum, aber zurzeit ist es einfach noch günstiger, anders zu bauen.
Das heißt, die Argumentation ist schon ganz klar darauf konzentriert zu sagen, wo ist der geringste Energieaufwand, wo sind die geringsten CO2-Emissionen, das ist das Entscheidende.
Und gleichzeitig, wo werden die meisten Ressourcen eingespart? Also es geht immer um beides. Es geht darum, Energie einzusparen, also CO2, und gleichzeitig aber auch Ressourcen. Sprich, wir können unseren Planeten nicht immer und immer weiter ausbeuten. Irgendwann ist dieser Planet erschöpft und es gibt kein Öl mehr, es gibt keine Kohle mehr. Und so weiter und so fort. Diese Ressourcen sind endlich.
Es gibt keinen Sand mehr.
Genau, ja. Es gibt keinen Sand mehr. Ja. Und dementsprechend müssen wir auf beides achten. Und gerade die Baubranche ist halt einfach eine, wo wahnsinnig viele Ressourcen verschwendet werden, weil alles auf der Sondermülldeponie landet.
Ja, gerade Stichwort Ressourcen ist so, das Bizarre ist ja, wir haben unsere Städte und in denen wird total viel abgerissen. Und oder irgendwie Gebäude werden unbrauchbar oder was Line eben schon geschildert hat mit diesem Bürogebäude, was dann vielleicht eine neue Fassade oder sowas bekommt. Aber so, da passiert was. Es werden Materialien sind über. Und was machen wir damit? Uhu, wir häckseln sie klein und machen sie in den Straßenunterbau. Dann sind sie weg. Wo man so ist, okay, wir haben schon mit viel Energie Materialien hergestellt. Dann verwenden wir sie genau einmal und dann schmeißen wir sie auf den Müll.
Das taucht also in euren Forderungen auch auf, glaube ich, dass man eben nicht Downcycling
betreibt. Dass man nicht Downcycling betreibt und eben auch, dass man urbane Minen nutzt. Also dass das, was man in der Stadt schon hat als Baumaterialien, dass man die auch verwendet. Dass man nicht einen Kiestransporter von irgendwo auf dem Land aus einer Kiesmine kommen lässt, sondern wo ja der Transport und was weiß ich alles mitgerechnet ist, sondern dass man vielleicht einfach in ein Gebäude, was abgerissen ist, dann kann man das Abbruchmaterial kann man als Zuschlagmaterial verwenden. In Deutschland noch nicht zu 100%, es wäre aber rein theoretisch, also technisch machbar, auch zu 100% den Zuschlag zu ersetzen. Es wird in der Schweiz schon ganz viel gemacht damit, aber es ist halt einfach noch nicht das der Common Uses oder so.
Also was in der Diskussion über Abriss mir häufig passiert ist, dass diejenigen, die am meisten gegen Abriss protestieren, sind eher die, die an so einem kulturhistorischen Gedächtnis der Stadt Interesse haben, die sich für bestimmte stadtbildprägende Gebäude einsetzen und die sagen, das sowieso Gebäude, das darf doch jetzt nicht verschwinden und das darf doch nicht platt gemacht werden. Oder in einer bestimmten Gegend ist das und das der typische Baustil und wenn das jetzt überall platt gemacht wird, dann ist der Charakter dieser Gegend kaputt. Also das, was in der Regel auch eben über den Denkmalschutz hinausgeht, der ja nur eine sehr geringe Zahl von Gebäuden erfasst, aber das, was trotzdem prägend ist. Und diese Argumente haben natürlich erstmal überhaupt nichts mit Energie zu tun und mit CO2 und Ressourcen und es sind mehr so ja kulturelle, geschichtliche, historische Argumente und ich weiß es nicht. Ich würde mal so sagen, dass vielleicht möglicherweise eher tendenziell sogar mehr Menschen offen sind für diese Art von Argumenten, weil sie das halt in ihrem persönlichen Erleben ihrer Stadt, ihres Stadtviertels da mitnimmt, wenn sie sehen, dass was verschwindet. Aber klar, okay, Energie, Ökologie ist natürlich auch noch ein Thema.
Ja, das ist, glaube ich, überall so, dass man das emotional machen muss. Man darf das nicht mit
Zahlen.
Ja, mit Zahlen oder so mit erhobenem Zeigefinger, ihr verbraucht aber zu viel, jetzt spar mal. Also so, man muss auch zeigen, wie es Spaß machen kann.
Das ist ja auch das Problem an dieser ganzen For Future Bewegung, beziehungsweise auch einfach das Problem der Wissenschaft, dass das ein so ungreifbares Problem ist, der Klimawandel, dass das keiner versteht und die Auswirkungen davon auch gar nicht begreifen kann. Und man hört Zahlen, man hört also von Wissenschaftlern, dass der Klimawandel kommt. Man spürt kleine aus, also in Deutschland noch nicht besonders viel davon, auf der Welt sehr viel mehr an Auswirkungen. Aber als Einzelperson kann man das, glaube ich, gar nicht komplett begreifen. Und deshalb muss man das den Menschen erstmal überhaupt erklären können. Und dass Gebäude zum Beispiel dazu wahnsinnig gut beitragen können, Ressourcen und Energie einzusparen, das ist, glaube ich, den allermeisten Leuten überhaupt nicht bewusst, was da an Energie drin steckt.
Dabei fällt 40% der, also in Deutschland verbrauchten Energie, fällt auf Gebäude zurück.
Ja, wobei diese Rechnung, da kenne ich auch kritische Stimmen, die sagen, dass halt immer die Frage der Abgrenzung ist. Also was ist denn industrieller Prozess? Also die Herstellung bestimmter Baustoffe gehört zum Bereich Industrie. Und dann, okay, was ist wirklich rein die Frage Heizen und Betrieb von Gebäuden? Das ist wieder ein eigener Part. Und was ist, was man ja eigentlich andererseits dann auch sagen kann, ist, wenn das Gebäude am Ende der Welt gebaut wird, haben wir das zweite, dritte Auto, was angeschafft wird. Also eigentlich eine andere CO2-Emission aus einem anderen Bereich, die auch damit zu tun hängt. Nur, ich sag mal, weil es scheint wohl so zu sein, also ich bin da jetzt nicht der Experte für die Aufteilung dieser Prozente, aber da scheinen große Fragezeichen und Diskussionen zu sein. Aber dass es ist natürlich zweifellos der Fall.
Total egal. Also es ist wirklich, finde ich, egal, wie viel Energie das jetzt genau ist. Was wichtig ist, ist, dass wir uns bewusst werden, dass es viel ist und dass wir was daran ändern können. Also, und dann ist es, finde ich, total, also falsch, sich dann an so Zahlen aufzuhängen, weil es ist einfach wichtig, dass wir das angehen, dieses Problem, weil, also sonst packen wir das halt nicht mehr, ne? Es ist irgendwie kurz vor 12, müssen jetzt mal was tun. Und da hilft es irgendwie nicht, dass man sich dann darüber beschwert, dass jetzt der die Zahl ja nicht richtig angegeben ist. Also so, weiß ich nicht.
Also zu der, ich möchte noch zu dem, was du gesagt hast, Caroline, noch mal kurz mich darauf beziehen. Also wo ich nicht ganz mit einverstanden bin, ich glaube nicht, dass so wenig Wissen kursiert darüber, was Klimawandel bedeutet und wo der hinführt. Also inzwischen natürlich auch durch Fridays for Future und vieles habe ich schon den Eindruck, dass das sich natürlich enorm erhöht hat. Es gibt immer ein paar, die wollen es nicht wissen und die streiten es ab. Ja gut, natürlich, selbstverständlich.
Ich glaube, die allermeisten leben weiterhin so wie bisher.
Also ich glaube, das Wissen, dass das passiert, das haben mittlerweile, glaube ich, wirklich fast alle. Ja. Aber das, also ist ja was komplett anderes als die emotionale Vorstellung, das kommt jetzt.
Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, wie unser Planet in 30 Jahren aussieht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Das kann man sich doch nicht vorstellen.
Also mir geht es immer so, wenn ich was lese von Klimawissenschaftlern und gerade habe ich diesen Wälzer von Schellenhuber vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Mhm. Der hat also dieses, so ein gigantisch dickes Buch, 800 Seiten, Selbstverbrennung. Ja. Super ausführlich, auch die Geschichte der Klimawissenschaft und ganz toll. Und immer wenn es so sehr plastisch dann daran geht, dass solche Klimawissenschaftler erklären, was noch alles passieren kann oder was auch schon auf dem Weg ist zu passieren, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich auch sage, auch als grundsätzlich interessierter Mensch, dass ich dann irgendwann keine Lust mehr habe und mir übel wird, weil das alles so gruselig klingt dann und ja wahrscheinlich auch gruselig ist. Also, aber ich sage mal so, oder ich bin ja am Rande des Rheinlands aufgewachsen und da sagt man ja immer, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Und in dem Sinne, ja, denke ich, das ist halt schon ganz wichtig, einen Weg zu finden, wie man über diese natürlich drängenden Fragen sprechen kann, aber den Weg so zu finden, dass halt, ja, man kann nicht den ganzen Tag weinen oder so,
nein, nur
die Welt kaputt geht, das ist halt so, aber
es ist ja auch okay. Das ist auch was uns total wichtig ist in unserer Bewegung. So, wir haben das in unserer Freizeit gegründet, einige von uns arbeiten Vollzeit nebenbei, andere sind im Studium, was auch immer. Es muss, also so, und für uns ist es halt ein Weg, dass wir unsere Bedenken, die wir so haben und die uns beschäftigen, dass wir die miteinander teilen können, dass wir Zuspruch kriegen, dass wir Gleichgesinnte finden. Und es muss halt irgendwie auch Spaß machen, dass man sich da engagiert. Also so, es kann nicht sein, dass wir dann zusammensitzen und todtraurig sind, sondern wir müssen halt auch so einen Weg finden, wie wir uns irgendwie diesen Fragen stellen können, wie wir was bewegen können, aber wie wir gleichzeitig uns dabei auch motiviert halten. Also so, weil wenn wir jetzt das nur ein halbes Jahr schaffen, weil wir dann ausgebrannt sind, dann hat auch keiner was davon.
Und ich glaube, das andere, was wir denken, ist jeder, also es gibt die Fridays for Future Bewegung, in der Schüler und Schülerinnen angefangen haben zu sagen, ihr müsst, also es muss was passieren, ihr müsst was machen. So ist das ja eigentlich aufgekommen. Und insofern denken wir, dass jede Branche zum Beispiel oder jede Kategorie, jeder in seinem Alltag Dinge machen kann, die dem Klimawandel entgegenwirken. Und wir haben einfach die Ziele, die wir gefunden haben, die man in der Baubranche machen kann, aufgestellt, um einfach damit anzufangen, was wir kennen oder wo wir wissen, wo man ansetzen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee, die wir versuchen reinzubringen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel in der Fashion-Industrie arbeitet, sollte er eher da anfangen und sich fragen, was kann man machen, um dem Klimawandel entgegenzukommen.
Dass so jeder das macht, genau, was er auch leisten kann.
Ja. Und genau deshalb beschäftigen wir uns mit Architektur und mit der Bauwirtschaft und was man da machen könnte.
Wir hatten ja von diesen 7 Forderungen auch schon, also jetzt, du hattest das erwähnt, mit dem Urban Mining, also Baustoffe wieder benutzen, die irgendwo anfallen, weil dann eben dummerweise doch was abgerissen wurde, also das wieder
zu verwenden. Das ist auch ein Thema, wo ich feststelle, wo ich jetzt im Büro angefangen habe, dass es überhaupt noch nicht bekannt ist. Also dass wir lernen das im Studium, aber auch nur so, weil wir eben eine Juniorprofessur rezykliergerechtes Bauen haben in Aachen. Zum Glück haben wir die noch, wo wir sowas halt gelernt haben und uns das halt irgendwie so dieses Themenfeld schon mal untergekommen ist. Aber ich stelle so fest im Kollegium, es hat keiner mal drüber nachgedacht, wenn er da gerade den Abriss anordnet, dass man damit ja auch noch was machen könnte.
Da ist natürlich die Infrastruktur auch in Deutschland nicht so wahnsinnig
überhaupt
ausgebaut.
Null.
Ich habe neulich, auf jeden Fall der Dirk Hebel, Professor für Nachhaltigkeit in Karlsruhe, hatte in einem Vortrag verwiesen auf Rotor DC, heißen die, glaube ich. Wenn nicht, korrigiere ich es noch am Rand von dem im Blog. Das ist in Brüssel eine Webseite, wo dann vorher, wenn was abgerissen wird, lange vorher die Baustoffe, die zur Verfügung stehen, online gestellt sind. Man kann dafür bieten und kann dann halt, was weiß ich, 100 Türen dann dort sich besorgen.
Also von daher wirklich. In den Niederlanden gibt es die Harvest Map, die eben auf so einer Karte auch schön anschaulich zusammenstellt, wo welche Baustoffe über sind. Und es gibt in Deutschland gibt's die Bauteilbörse und.
Ja, wobei die ja, wohl da, also in Hannover halt, bin ich ein paar Mal gewesen auch und die machen das auch, aber in verschiedenen Städten sind die unterschiedlich gut aufgestellt, ja, weil es halt das genau. Problem scheint zu sein, so habe ich es verstanden, man hat plötzlich riesige Lager mit, also du kannst ja Hallen vollfüllen mit irgendwelchen alten Türen oder so und das lohnt halt gegebenenfalls, wenn es jetzt ganz tolle, wunderbare, historische, hochwertige Dinge sind, aber bei der Massenware, da kommt man dann nicht hinterher und von daher, ja.
Ja, das, aber ich habe auch, es gibt auch noch 2 Sachen, die habe ich aber gerade nicht im Kopf. Eins auf jeden Fall, dass von Handwerkern aufgestellt sind, die quasi auch so als Handwerker untereinander das dann initiieren wollten, dass man eben diesen Lagerraum nicht so riesig braucht, weil man die Sachen untereinander tauscht, zum Beispiel. Oder halt, der ja, eine hat das, der andere hat das. Also so.
Auf jeden Fall gibt es schon erste Konzepte, wie man das lösen kann.
Ja, das ist das Schöne. Man hat so eine Idee und dann guckt man es nach und stellt fest, cool, es gibt schon. Also da haben sich schon Leute drüber Gedanken gemacht, haben schon sowas initiiert.
Also schön. Baustoffe wir verwenden, andere Baustoffe benutzen, Abriss hinterfragen. Und was steht noch in dem Forderungskatalog? Vielleicht einfach nochmal eine weitere von den Forderungen.
Konstruiert kreislaufgerecht, was eben mit der Urban Mining Forderung zusammenhängt, weil natürlich kann ich besonders viele Materialien dann wiederverwenden, wenn ich sie so eingebaut habe, dass ich sie auch wieder zurückgewinnen kann. Also wenn ich jetzt meinen Fußboden auf den Estrich klebe und der Estrich ja sowieso ein gegossenes Material ist und also so, das klebt ja alles irgendwie zusammen oder auch im Fenster, die ganzen Teile im Fenster kleben zusammen. Da gibt es zum Beispiel bei Schüco gibt es Fenster, die man auch wieder auseinandernehmen kann. Also so, gibt es eben auch schon Konzepte, wie man Teile wieder auseinandergeben kann. Es gibt auch Bodenaufbauten, wie man dann einfach an die einzelnen Materialien wieder drankommen kann. Da ist der Detailatlas sehr empfehlenswert.
Also kleben ist eher schlecht.
Ja, also man verwendet quasi nur
Schraub-
und Steckverbindung.
Genau.
Das ist so. Ja, das ist wirklich in dem Detailatlas sehr, sehr anschaulich aufgeführt und auch Details benannt.
Für Recycling übrigens.
Ja.
Oh.
Der Detailatlas, ja, für Recycling.
Ja, genau.
Ja, müssen wir hinterher noch eine, müsst ihr noch eine große Linkliste an Literatur geben, aber auf eurer Webseite steht, dass ihr das Ziel habt, auf der Architects for Future Webseite eine Literaturkatalog, Datenbank
oder genau diese Linkliste wollen wir nämlich darstellen. Also das ist so die Idee, weil wir halt sagen, okay, wir können einmal darauf aufmerksam machen, dass wir diesen Wandel wollen, aber dadurch, dass wir eben festgestellt haben, dass total oft das Wissen fehlt und die Leute uns dann fragen, wie machen wir es denn besser, haben wir gesagt, ja, okay, vielleicht ist einfach so eine Linkliste sinnvoll, wo wir eben all diese Lösungen, die es schon gibt, verlinken können und sagen, hier, guck doch mal da. Weil es ist halt für uns auch total schwierig. Wir hatten erst gedacht, es wäre ja schön, wenn wir Referenzprojekte oder sowas nennen könnten. Aber das ist halt total schwierig für uns zu beurteilen, weil man, also mir fällt kein Gebäude ein, was schon hundertprozentig total alles richtig gemacht hat.
Und selbst das ist ja nicht
anwendbar. Und das ist vielleicht, ja.
Auf jedes Gebäude.
Das genau, ist also Beispiel. So, wo wir eben sagen, wir verlinken verschiedene Lösungen, die passend sind. Und was noch eine Idee ist, dass wir Abschlussarbeiten, also dass Leute, die sich in ihrer Abschlussarbeit mit dem Thema beschäftigt haben, das ist uns so gekommen, weil bei uns ist das eben der Fall gewesen. Und dann hat man dieses Wissen und hat unglaublich viel recherchiert und dann landet es heutzutage ja nicht mal mehr im Buchregal, sondern in irgendeinem File auf der Festplatte und ist irgendwie verloren. Und dass man da einfach quasi seine, also selber seine Sachen, seine Abschlussarbeit einstellen kann und zur Verfügung stellen kann für ja, andere, dass man eben dieses Wissen verfügbar macht.
Heißt es jetzt eigentlich für euch persönlich, wenn ihr euch damit beschäftigt, dass ihr sagt, hey, aber eigentlich will ich nur noch mit Holz bauen und dann bitteschön in Holzverbindungen, die man auch demontieren kann?
Das wäre total schön, aber wir haben halt noch, also wir, man muss ja auch erstmal, um so den offiziellen Teil zu nennen, man muss ja, um selbst bauen zu können, erstmal in die Architektenkammer kommen und dafür muss man 2 Jahre Büroerfahrung haben und die muss man erstmal sammeln.
Und das, genau, vielleicht auch, also der diejenigen, die alle angefangen haben, das war sozusagen Endphase des Studiums oder eben jetzt gerade angefangen zu arbeiten, ne? Das ist
ja, das ist so der Grundstamm der Leute, würde ich sagen, die mitarbeiten, aber es melden sich auch über die Generationen hinweg Leute bei uns, auch Leute, die schon total lange irgendwelche Lösungen entwickelt haben, wo wir sagen, total schön. Zum Beispiel habe ich jetzt Anfang der Woche mit den Leuten vom Norddeutschen Zentrum für nachhaltiges Bauen gesprochen, die total tolle Seminare zu Lehm- und Strohbauten haben, wo man dann schon sieht, okay, cool, die haben schon ein 5-geschossiges Haus aus Stroh gebaut. Voll cool. Aber es ist irgendwie dann doch nicht so bekannt. Aber es ist, ja.
Ich glaube, letztendlich zu der Frage, ob wir jetzt nur noch aus Holz bauen wollen, muss man auch sagen, ich glaube, die Gebäude, die das zulassen, und mittlerweile gibt es ja auch schon x-fache geschossige Hochhäuser, die aus Holz sind, sollte man auf jeden Fall in Erwägung ziehen, statt Beton lieber Holz zu benutzen. Aber es gibt natürlich auch nach wie vor Gebäude, die einfach nicht gebaut werden können aus einem anderen, also aus einem nachwachsenden Material wie Holz. Und deshalb, ich glaube nicht, dass Beton aus dieser Welt verschwinden wird.
Das schaffen wir auch nicht. Also das
weil es einfach Brücken geben wird. Es wird Hochhäuser geben, die einfach den Baustoff Beton nach wie vor brauchen. Aber es gibt auch bei Beton wahnsinnig viel Forschung, die sich schon seit Jahrzehnten damit beschäftigt, wie dieser Rohstoff nachhaltiger werden kann. Und RC-Beton, also Recycling-Beton, ist eine erste Variante, die leider nach wie vor nicht den Zement ersetzt, sodass da auch nach wie vor sehr viel Forschung mit daran stattfindet, wie Zement nachhaltiger werden kann. Und ich glaube schon, dass da auf der Welt wahnsinnig viel geforscht und entwickelt wird und es da auch nachhaltige Varianten irgendwann geben wird.
Bei der Frage des Bauens mit Holz, ja, da muss ich mich ja unbeliebt machen, weil ich ja ein bisschen noch sage, ich gehe einen Schritt weiter und stelle das Bauen grundsätzlich in Frage. Also selbst wenn wir jetzt alles mit Holz bauen, ist dadurch nicht alles toll und super, weil natürlich auch das Bauen mit Holz, wenn es um ein ganzes Gebäude geht, sagen wir, haben wir trotzdem einen Energieaufwand.
Natürlich, und natürlich.
Dann kommt jetzt noch ein anderer Faktor dazu. Oh, da wurde ich da von einigen ganz böse beschimpft, sage ich das mal. Oder nein, kritisiert, sagen wir, kritisiert, ja. Also wenn man halt so vergleichende Lebenszyklusanalysen anschaut, verschiedener Bauweisen und vergleicht die massiveren Bauweisen mit den leichteren Bauweisen, die Holz- und Holzhybridweise mit dann eben irgendeiner Art von Ziegel und Beton und was auch immer, puren Beton und so. Und dann, ja gut, dann ist das eine die Erstellungsenergie. Mhm. Und natürlich hat Holz jetzt Vorteile, CO2-Speicher, klar. Aber wenn wir hoffen, dass das alles nachhaltig bewirtschaftete Wälder sind, aus denen das kommt. Mhm. Aber die andere Frage ist natürlich, je nach Bauweise, gibt es welche Speicherfähigkeit gibt es im Mauerwerk und wie viel Heiz- und Lüftungsbedarf haben wir jetzt im Sommer oder im Winter, mhm. wo Holz nicht unbedingt die beste Wahl ist. Oh, und kaum habe ich das gesagt, da kamen ja sofort Holzfreunde und haben gesagt, was, Holz ist immer die beste Wahl und so weiter. Also das ist ja sehr komplex. Ja, man kann ja gar nicht so einfach sagen, Holz ist immer super und toll. Mhm. Weil dann im nächsten Schritt, in dem Moment, in dem man sagt, ja gut, aber wie ist es mit Wärmespeicherung, dann, ja, es ist, dann, man kann, es gibt kein Schwarz und Weiß in dem Bereich.
Mhm. Ja klar, aber das ist auch, glaube ich, das Wichtige, dass wir das so verinnerlichen. Das ist halt, man muss halt in jeder Situation schauen, wie kann ich das jetzt lösen. Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade einen Wettbewerb, wo wir dann vorgeschlagen haben, also eine Alternative war auch ein Holzbau, aber es war so oder so, in der Stadt Bremen ist immer ein Klinker gewünscht zurzeit. Und dann haben wir halt vor das Holztragwerk einen Klinker gesetzt, was total, also technisch total gut machbar ist. Und dann hast du deinen Wärmespeicher und hast trotzdem innen nicht das Betontragwerk, sondern hast ein Holztragwerk. Und das ist vielleicht auch was, um nochmal, wenn da draußen junge Architektinnen uns hören und sich fragen, was sie denn so tun können, man kann immer eine Alternative vorschlagen. Weil in diesem Wettbewerb war es so, dass ich zum Beispiel einfach gesagt habe, ja, aber dieses Gebäude, es war irgendwie ein viergeschossiges Wohngebäude, könnte man auch total gut aus Holz bauen. Und dann haben wir das letztendlich so mit eingereicht. Also so, man kann es einfach immer mal versuchen, das aufs Trapez zu bringen und vorzuschlagen, um mal nachzufragen und dann kommen auf einmal ganz interessierte Kollegen und so, ah, du hast von Holzbau erzählt, was machst du denn da? Also so, und einfach so, ja, einfach sagt, was ihr wisst.
Ja, und schlagt es einfach vor als Alternative, genau. Dass man sich einfach das zumindest anschaut und kritisch hinterfragt, was denn am besten ist und nicht grundsätzlich davon ausgeht, dass es aus Mauerwerk oder aus Beton sein müsste, sondern dass es auch andere Alternativen gibt, die man sich anschauen kann.
Wir haben jetzt ganz viel über die Bauweisen gesprochen und ich muss jetzt selber nochmal in die Liste schauen, also der Materialien, Downcycling, okay. Also, aber was jetzt nicht so aufgetaucht hat, ist, ich meine, es ist immer leicht zu kritisieren, ne? Ach, mache ich jetzt einfach mal. Jetzt darf ich kritisieren. Und also die Frage, ja, stellt in Frage, ob und wie viel überhaupt gebaut werden muss. Mhm. Ich meine, die wenigste Heizenergie verbraucht ein Raum, der gar nicht gebaut ist.
Klar,
ja.
Stimmt.
Okay, und die, aber jetzt mal, um das etwas positiver, konstruktiver auf die Architektur jetzt zu übertragen, also die Frage, wie flächensparend, wie flexibel sind Grundrisse, wie sehr ermöglichen sie es auch Menschen in verschiedenen Alter, mit verschiedenen Familienstrukturen da zu wohnen. Da habe ich den Eindruck, dass das eine extrem entscheidende Frage ist für
deshalb haben wir die
das Bauvolumen insgesamt und für die Frage, wie viele Menschen auf wie viel Quadratmetern wohnen.
Mhm. Deshalb haben wir die Forderung entwerft für eine offene Gesellschaft.
Entwerf für eine offene Gesellschaft. Das musst du jetzt aber doch mal erklären. Was soll ich mir darunter vorstellen, für eine offene Gesellschaft zu entwerfen?
Erstmal muss man hinterfragen, für wen bauen wir eigentlich? Genau. Bauen wir für einen Investor oder bauen wir für einen Endnutzer? Und leider haben wir das Gefühl, ist es ganz oft leider so, dass Architekten für den Investor entwerfen und planen und weniger den Endnutzer mit in die Planung mit einbeziehen und am Ende ganz viele Kosten einfach reduziert werden. Am Ende fliegt der Gruppenraum raus oder der Garten oder was auch immer, aber wo einfach Kosten eingespart werden, die für einen Endnutzer sehr viel entscheidender wären, als dass jetzt die Plastikfenster eingebaut werden statt den Holzfenstern oder das schlechtere Material, was einfach billiger ist, aber schlechter für die Gesundheit und das Klima der Räume und dementsprechend für den Endnutzer.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, so das, was hinter der Forderung steckt.
Ja.
Also, wo ich, glaube ich, auch eigentlich nochmal den Architekten Mut zu sprechen möchte, weil das ist irgendwie so untergeordnet geworden, dass man einfach denkt, man ist der Hilfsgeselle vom Investor. Aber nein, verdammt nochmal, das sind wir nicht. Wir haben eine Meinung, wir haben eine Haltung, wir haben eine Bildung, wir haben uns mit, also eigentlich können Architekten zu total vielen gesellschaftlichen Themen bezieht der Architekt irgendwie Stellung. Und also ich weiß gar nicht, wie vielen von den Architekten das noch bewusst ist. Also so, und die darüber nachdenken. Also so, dass man einfach den Mut hat zu sagen, nee, ich will das aber so bauen, weil das ist besser für den Endnutzer.
Ja, jetzt muss ich mal so ein Argument bringen, was dann vielleicht auch ein Investor bringen könnte, aber was vielleicht auch ein gesellschaftliches Argument ist. Ja, das sind doch eigentlich sehr elitäre Argumente zu sagen, ja, dann nehmen wir natürlich das bessere Fenster, was demontierbar ist, leider auch 20% teurer oder noch mehr, und dann nehmen wir mal die edlen, super tollen, fair gehandelten Supermaterialien, und hinterher ist das alles super energiesparend und mit tollen Materialien und demontierbar, kosten wir leider doppelt so viel.
Ja, aber das ist ja
dann
halt
doch völlig
auch,
unsozial.
Da würde ich auch nochmal auf den Recycling-Atlas verweisen, weil da haben sie nämlich total schön gegenübergestellt, dass ja, wenn ich die ganzen billigen Materialien verwende, klar ist es erstmal billiger. Aber dann wart mal 20 Jahre. Dann ist es nämlich auf einmal nicht billiger. Und das ist da sehr schön gegenübergestellt. So das Thema Lebenszyklen hatten wir ja schon. Also so, wo hat dann gegenübergestellt ist, okay, wenn ich dann das reparieren muss und das reparieren muss und das wäre mit dem Verbundsystem irgendwann scheiße aussieht, wissen ja mittlerweile auch alle. So, das ist halt dann einfach so, und da muss ich mir überlegen, wie ich meine Fassade wieder sauber kriege.
Und in dem Fall geht es halt einfach darum, über was für einen Zeitraum man nachdenkt. Und ein Investor plant so, dass sich das Ganze rentieren muss innerhalb von 12 bis 15 Jahren. Ansonsten bauen die das ganze Ding ja gar nicht erst. Und wenn man aber ein Gebäude über einen längeren Lebenszeitraum sich anschaut, dann wird das plötzlich billiger, wenn man nachhaltig baut. Wenn man nämlich die Fenster ausbauen kann, ohne dabei riesengroße Schäden entstehen zu lassen. Oder wenn man den Fußbodenbelag austauschen kann und so weiter und so fort, weil man dann plötzlich die Sachen viel leichter rausbekommt. Oder man kann mal eine Wand verschieben und den Grundriss dadurch ändern und deshalb die Nutzung verändern. Und das sind einfach so Dinge, wenn man die von Anfang an mit plant, kann man es einfach schaffen, die Nutzungskosten insofern über einen längeren Zeitraum so geringer zu halten, dass sich das Ganze auch schon ab dem ersten Tag lohnt.
Also kommt natürlich auf den Investor an, muss ich jetzt mal gleich in Schutz nehmen. Es gibt ja nun auch große Unternehmen, die für den eigenen Bestand bauen und die das auf Dauer halten und die dann schon auch einen längeren Horizont haben. Und dann gibt es natürlich Investoren, die eigentlich, sagen wir mal, also es gibt Gebäude, die wurden schon mindestens einmal verkauft, bevor sie überhaupt fertig sind, mhm, und wurden dann vom Projektentwickler über den Investor an einen weiteren Anleger, Investor, der das auch nur 10 Jahre halten will, mhm, und so weiter. Und da ist dann die Denkweise sicherlich nicht ganz so langfristig. Ja. Nur das finde ich meine Erfahrung auch aus der Immobilienwirtschaft. Es ist total unterschiedlich, mit wem man da zu tun hat, mhm, und wie langfristig zum Beispiel auch gedacht wird. Aber kann man doch, das mag ja einzelne Fälle geben, wo es dann über einen längeren Zeitraum betrachtet sich auch tatsächlich rechnet, Dinge zu entwerfen, die dann besser haltbar sind oder besser demontierbar, mhm, oder besser reparierbar sind. Aber so ganz wegreden kann man das aber nicht, ne? Dass ein ökologisch anspruchsvolleres Bauen letzten Endes auch gelegentlich mal teurer sein kann.
Das widerlegt halt die Angaben und die Daten, die dieser Recycling-Atlas sehr schön darstellt. Also, dass das, da werden ganz normale Einfamilienhäuser miteinander verglichen. Einmal ein ganz konventionelles mit einem ökologisch anspruchsvolleren Gebäude. Und da werden diese beiden Daten von der Nutzung und vom Erstellen miteinander verglichen und sehr schön dargestellt, dass das nun mal nicht der Fall ist und dass das keine Einzelbeispiele sind, sondern dass das in dem Fall waren das Einfamilienhäuser, also die sehr viel gebaut werden, und dass sich das da einfach lohnt.
Aus meiner Sicht spricht es halt generell gegen Neubau, weil Neubau immer teuer ist. Und wenn man unter 10 Euro den Quadratmeter Miete kommt, dann ist das schon super und in seltenen Fällen 8 Euro. Aber die, wenn es wirklich um Soziale geht und um 4, 5, 6 Euro, je nach Region in Deutschland, 4, 5, 6 Euro den Quadratmeter, findet man halt nur im Altbau. Und da kann Neubau überhaupt nicht günstig sein.
Ja, das ist auch eigentlich was. Da müsste man sich vielleicht auch viel mehr hin entwickeln. Also es bräuchte halt irgendwie was, das Umbauen leichter gemacht wird. Also so, weil ich glaube, es ist auch gar nicht Also es ist eigentlich auch eine spannende Aufgabe. Also ich glaube gar nicht, dass so viele Architekten sagen, nö, will ich nicht machen. Aber es ist, wird halt immer als teurer argumentiert, weil man halt irgendwie die Substanz ja nicht kennt, man muss sich mit jedem Winkel einzeln beschäftigen. Aber ich glaube, das wäre schon eine Herausforderung, die man so als Architekt annehmen würde. Aber es halt, ja, wird irgendwie wenig gemacht.
Und deshalb ist ja auch unsere allererste Forderung, dass man den Abriss kritisch hinterfragen soll. Und danach kommen erst die anderen Forderungen, wenn man sich schon für einen Abriss entschieden hat oder für einen Neubau in dem Fall entschieden hat, dass dann sollte man recycelte Materialien verwenden.
Ja, auch in einem Umbau sollte man dann so planen, dass man die Materialien, die man dann neu verplant, wieder zurückgewinnen kann, dass sie gesund sind und so weiter. Also das ist ja
anwendbar.
Ist ja auch diese, was du jetzt erwähnt hast, dass man beim Altbau Überraschungen erwähnt, das ist ja auch so eine totale Verblendung, weil man immer davon ausgeht, die Welt ist planbar, ist ja auch gerade unter Architektinnen und Architekten durchaus verbreitet, ja, man kann das alles planen und natürlich geht bei jedem Neubau was schief und es geht unheimlich viel schief und die Kosten werden überzogen und die Zeit und trotzdem gibt es immer dieses Vorurteil, ja, aber beim Altbau, oje, also was da?
Ja, da müssen einfach nein.
Ich finde es auch immer spannend, dass die Gesellschaft total hinter diesen zum Beispiel 100 Jahre alten Gebäuden hinterher ist. Und also Altbauten in Innenstädten, die sagen wir mal 100 Jahre alt sind, mit Stuck an den Wänden, finden ja alle ganz genial. Würde ja keiner abreißen. Aber das Gebäude daneben, was nun mal nur 50 Jahre alt ist, will jeder abreißen, weil es zu hässlich ist oder was auch immer. Und insofern kann man ja schlecht mit der Struktur des Gebäudes argumentieren oder also, dass das eine zu alt wäre, weil das daneben ist ja noch älter. Das kann ja nicht besser sein von der Gebäudestruktur oder was auch immer. Und insofern muss man, glaube ich, auch einfach mal den Appell an den Investor, an den Nutzer, an den Käufer richten und sagen, ist es wirklich so, dass dieses Gebäude abgerissen werden muss, weil es hässlich ist oder wo kommt die Argumentation daher?
Und wenn es hässlich ist, dann ist es wahrscheinlich die Fassade. Und eine Fassade kann man wirklich relativ gut was dran machen. Also deshalb muss ich nicht das ganze Gebäude abreißen. Also wirklich nicht.
Hässlich ist halt ein relativer Begriff.
Das stimmt.
Ja, dann mache ich da eine Fassade hin, die ich dann jetzt gerade schön finde, die dann auch demontierbar ist, falls ich sie dann irgendwann nicht mehr schön finde. Also so, es gibt ja Möglichkeiten.
Ich projiziere einfach eine Fassade, die ich schön finde. Und wenn ich am nächsten Tag eine andere schön finde, projiziere ich eine andere.
Vielleicht auch eine Idee.
Und in diesem Podcast, in dieser Podcast-Reihe gab es ja auch ein Gespräch mit der Turit Fröbe, mit ihrem wunderbaren Buch auch von der Kunst der Bausünde, wo sie eben sagt, es gibt halt auch gelungene Bausünden. Und also hässlich ist das neue Schön. Also das letzte stammt jetzt natürlich nicht von ihr. Und also von daher ist es halt dem Zeitgeschmack unterliegt, dass eben, was man schön oder nicht schön
findet. Ja, deshalb ist es auch total absurd, dass wir so bauen, dass man es nicht verändern kann. Weil das ist auch total verrückt, wenn man... Was verbindet ihr am meisten mit dem Begriff nachhaltig? Das finde ich eine schöne Frage. Also, weil... Ich weiß nicht, wollt ihr was dazu sagen?
Dass wir warten jetzt auf Zuschriften, E-Mails und so weiter.
Weil
bitte
Kommentare. Das, was am meisten geantwortet wird, ist tatsächlich langlebig. Und das ist auf jeden Fall ein Teil. Aber wenn man sich jetzt dann sowas anschaut, dass sich der Geschmack ändert, dass ja zum Beispiel in den 50er Jahren fanden alle die Gründerzeithäuser total blöd und haben sogar den Stuck abgeschlagen, weil sie ihn ja hässlich fanden. Und so, und da muss man sich jetzt mal überlegen, was, also so, es ändert sich halt einfach, es ist halt in Bewegung und so, und dann muss man vielleicht irgendwie das mit einkalkulieren in der Architektur.
Also wenn du auf die Flexibilität beim Bauen eingehst, also auch bei der Frage, ja, kann ich eine Fassade demontieren und dann eine neue Fassade ranmachen, ist das einfach möglich oder nicht? Was ich mir wünsche eigentlich, wenn man über Bauen redet und die Frage, wie man baut, dass es eine große Flexibilität gibt, in der Art und Weise Grundrisse anzulegen. Das heißt, dass einfach man weiß, nein, das junge Bausparkassenglück, was da jetzt einziehen wird, wenige Jahre später, ruckzuck sind die Kinder groß und plötzlich, was ist dann? Dann habe ich die leeren Kinderzimmer, ja. Und das ist im Einfamilienhaus ein Riesenproblem, aber es ist überall ein Riesenproblem. Es ist in jedem Mehrfamilienhaus, in Wohnprojekten sogar ein Riesenproblem, dass mit der Alterung dann die Frage ist, wie kann ich Räume hin und her schieben? Und Ich persönlich glaube nicht so sehr daran, was manchmal so Architekturfantasien sind. Hey, ich kann die Wände von links nach rechts schieben. Wer macht das wirklich? Ja, das macht niemand, sage ich mal. Aber Räume anderen Wohnungen zuzuordnen, diese Jokerzimmer-Schalträume, das ist eigentlich relativ einfach möglich. Und da sehe ich die Riesenherausforderung, wenn es darum geht, also Häuser, Mehrfamilienhäuser zu entwerfen, dann zu sagen, okay, ich kann hier Räume machen, die keine Gefangenenräume sind, die nicht Durchgangszimmer sind, die, wo also jetzt Küchenbäder und Treppenhäuser alles so angelegt ist, dass ich tatsächlich die Möglichkeit habe, ein bestimmtes Zimmer entweder der Wohnung A oder der Wohnung B zuzuordnen oder möglicherweise noch mehreren, um dann die Möglichkeit zu haben, wenn die eine Familie größer wird und die andere kleiner wird, aus welchen Gründen auch immer, das zu wechseln. Wobei natürlich dazu gehört, dass dann Einzeleigentum die schlechte Lösung ist, weil wenn ich links und rechts verschiedene Eigentümer habe, ob die sich über sowas, das geht dann tendenziell eher nicht und dann brauche ich halt Lösungen wie, ob es eine Genossenschaft ist oder wer auch immer oder ein Verein oder die oder auch eine Wohnungsgesellschaft, die dafür offen ist, die dann diese Flexibilität auch durchsetzt und da das fände ich also von der, neben den rechtlichen, technischen Fragen, die da alles mit dranhängen, aber das fände ich so eine Kernaufgabe von Architektur,
ja, das wobei, so zu planen. Also so zu Teil 2, da ja, haben Architekten tatsächlich relativ wenig Ahnung. Also wie das rechtlich funktioniert, wie das eigentumsmäßig funktioniert, da bist du, glaube ich, eher dann der richtige Ansprechpartner. Aber wenn, also so für den ersten Teil, ja, ist ganz klar unsere Forderung, entwerf für eine offene Gesellschaft. Genau das meinen wir damit. Dass man so entwirft. Dass es irgendwie Jokerzimmer gibt, dass es.
Es gibt ja viele auch Architekten, die dann Clusterwohnungen planen oder Schalträume mit Jokerzimmer. Und das scheint je nach Landesbauordnung nicht so ganz einfach zu sein und je nach Landeswohnraumförderprogramm nicht so einfach zu sein, das dann auch dauerhaft flexibel umzusetzen. Aber okay.
Ja, das ist total verrückt. Da stellt man irgendwie dann so fest, dass es auch schon so Lösungen gibt und es gibt so einzelne Referenzprojekte, wo es funktioniert hat. Aber dann stellt man fest, die mussten halt wirklich total viel kämpfen, dass diese Möglichkeit so gebaut werden konnte, weil einfach unser Rechtssystem irgendwie darauf so gar nicht vorbereitet ist, dass mal was anders gemacht wird. Das ist doch schade.
Also nachhaltig bauen heißt auch flexibel bauen. Ja. Und für diejenigen, von denen wir noch nicht wissen, wer es sein wird, die in 10 oder 20 oder 50 Jahren dann ankommen, um diese Gebäude eines Tages zu nutzen. Wenn jetzt Leute sagen, hey, Architects for Future, ich bin auch in der Architektur unterwegs und will da irgendwie mitmachen, was sollen die Leute tun?
Total gerne sich bei uns melden.
Ja, genau. Wir haben unsere Website architectsforfuture.de.
Mit der Vor als Vier.
Genau. Und da gibt es eine Seite, die heißt Mitmachen. Und da kann man uns entweder direkt schreiben oder man kann sich entweder einer Ortsgruppe anschließen. Die gibt es schon eigentlich in sehr vielen Großstädten in Deutschland.
Also München, Hamburg, Leipzig, Stuttgart, Aachen, Wuppertal, Bremen.
Frankfurt, Erfurt.
Und wenn Leute kommen, die sagen, hey, in meiner Stadt gibt es das noch nicht, ich will auch so eine Ortsgruppe gründen.
Oh, dann können die das einfach gründen. Das ist traumhaft. Genau das wollen wir.
Das ist auch tatsächlich, diese Ortsgruppen, die wir bisher haben, sind genauso zustande gekommen, dass uns jemand aus Frankfurt geschrieben hat und gesagt hat, hey, ich würde gern hier eine Ortsgruppe aufbauen. Und dann haben die das gemacht. Also so und dann einfach quasi, es ist ja auch, es klingt immer alles so groß, aber es ist eigentlich, man muss es einfach nur machen. So, man beruft einen Stammtisch ein, lädt dazu ein, es gibt öffentliche Netzwerke, da kann man das dann verteilen und dann setzt man sich zusammen und lernt sich erstmal einfach kennen und dann kann man ja auch gucken, was man zusammen, also wie die Ortsgruppe aktiv sein will, da schreiben wir gar nichts vor oder legen einen Fahrplan vor oder so. Wir sagen einfach, es ist uns erstmal wichtig, dass Leute, die Interesse an dem Thema haben, zusammenkommen, an einen Tisch kommen, sich austauschen können, vielleicht verschiedene Erfahrungen austauschen können. Und dann kann man sich überlegen, ob man irgendwie nochmal einen Vortrag vorbereitet oder ob vor Ort gerade eine Tagung ist, wo man hingehen kann, ob man einfach zusammen zur Fridays for Future Demo geht, was auch immer. So, das ist wirklich total den Gruppen überlassen. Es ist auch, sind die Gruppen tatsächlich auch bisher sehr unterschiedlich. Vielleicht auch teilweise, weil es irgendwie vom Alter abhängt oder ich weiß es nicht. Es ist einfach so, das sagen wir auch gar nicht, dass wir das unbedingt steuern wollen, sondern wir wollen gerne, dass die Gruppen selber quasi ihren Weg finden oder ihr Ding machen. Wir haben diese Forderungen, die uns zusammenbringen. Wir wollen dafür kämpfen. Wir wollen möglichst viele Leute auf unserer Seite haben. Ja, und dazu wollen wir letztendlich einladen.
Was ist die Future von Architects for Future? Wie ist es dann in 2 Jahren, in 5 Jahren?
Hoffentlich sind wir dann ganz viele Leute. Hoffentlich hat sich das Ganze verbreitet. Und es gibt es nicht nur in Deutschland.
Eigentlich, finde ich, ist ja immer unser großes Ziel, dass es uns nicht mehr braucht. Das ist eigentlich mein großes Ziel.
Es wird auch gar nicht mehr abgerissen.
Und dass alle Forderungen erfüllt sind.
Das stimmt, das wäre natürlich das optimale Ziel.
Mit diesen schönen Worten würde ich sagen, ich danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja. Und also wir sprechen uns wieder, wenn die Forderungen erfüllt sind.
Genau. Hoffentlich in 2 bis 5 bis 10 Jahren.
Okay.
Ja.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.